Free audio post-production by Alphonic.com.
Love is Noise, Dare Indie Rock Podcast.
Herzlich willkommen zur 53. Folge von Love is Noise, dem Indie-Rock-Podcast. Ich bin wie immer Max und bei mir ist endlich auch wieder der Uli. Servus. Servus. Und der fiktive Philipp ist auch wieder da. Hi.
Freut mich sehr. Schön, dass du wieder da bist, Uli.
Zumindest partiell.
Du wirst später, musst du noch mal ganz kurz weg Fußball schauen, aber ansonsten haben wir dich wieder an Bord. Darfst du schon erzählen, weshalb du letztes Mal gefehlt hast und heute bei den Reviews mal kurz aussetzt?
Ja, kann ich gerne.
Oder wollen wir uns das aufheben, wenn es soweit ist mit dem Release?
Das dauert noch bis Oktober wahrscheinlich. Man kann schon vorbestellen. Nee, ich bin gerade in den letzten Zügen an einem Buch über Nicky Sutton. Ich hoffe, den kennen alle da draußen noch. Leider schon lang verstorbener Singer, Songwriter, Swell Maps Mitbegründer, bei den Jacko Bites gespielt. Einer meiner Lieblingskünstler, und über den habe ich die Ehre, zusammen mit noch ein paar anderen Leuten ein Buch zu schreiben, das jetzt im Oktober erscheinen wird. Und da ist jetzt im Juli Redaktionsschluss, und ich sage jetzt nicht, wie lange ich schon da dran sitze, aber es ist bei mir immer so. Es war schon bei der Diplomarbeit so und immer, dass jetzt auf dem letzten Drücker dann viel passieren muss. Und da bin ich gerade ein bisschen im Stress und versuche das alles noch rechtzeitig hinzukriegen. Aber man kann schon bei Amazon und überall vorbestellen. Also ich muss fertig werden. Es hilft nichts. Im Oktober zur Buchmesse soll es erscheinen. Und dann werden wir sicherlich, wenn es soweit ist, nochmal näher drauf eingehen.
Das sind ja nicht nur irgendwelche Leute, mit denen du das schreibst, sondern da sind ja durchaus auch ein paar unseren Hörern geläufige Namen mit am Start.
Ja, wir haben...
Darfst du da schon drüber reden?
Mit Sicherheit, ganz interessant. Also es ist keine Biografie, die hat Nicky Sutton nämlich noch selber geschrieben, bis zu seinem, leider unvollendet geblieben, weil er dann sehr überraschend und plötzlich verstorben ist. Aber wie gesagt, Biografie gibt schon, deswegen ist es eher so eine Sammlung an Anekdoten, Essays, Erinnerungen, auch so musikjournalistische Betrachtungen, sowohl von mir als auch von meinem Mitherausgeber Christoph Jacke, der ist Professor an der Uni Paderborn für populäre Musik, war selber früher mit Nicky Sutton auf Tour, kennt ihn also auch persönlich. Ich kann ihn auch ein bisschen persönlich, weil er bei uns auf dem Waldstockfestival mal gespielt hat. Und wir haben ganz viele ehemalige Weggefährten, Mitmusiker, auch Bewunderer und Fans versammelt. Machen wir ein kleines Name-Dropping. Jan Müller von Tokotronic ist dabei. Frank Spilger von den Sternen. Wir haben was von Jay Meskis. Wir haben was von Kim Gordon, Thurston Moore. Sänger von Messer, Hendrik Otremba, ist dabei. Also ganz viele. Es sind über 40 Autorinnen und Autoren, Journalisten, Musiker.
Also dein ganzer erweiterter Freundeskreis
sozusagen. Die da wirklich sehr schöne, lesenswerte Beiträge von ganz unterschiedlicher Länge beigesteuert haben. Und ich bin jetzt schon sehr gespannt und freue mich, wenn dieses Mammutprojekt, was es wirklich ist, jetzt demnächst fertig ist. Und dann habe ich auch wieder mehr Zeit für einen Podcast.
Wir erinnern euch nochmal, wenn es dann soweit ist mit dem Release. Aber sagt doch nochmal den Titel, damit die ganz Interessierten es schon jetzt vorbestellen können.
Kann man bei Thalia, Amazon, überall schon in den Verkaufscharts. Naja, das nicht, aber man kann es vorbestellen. Es erscheint beim Nürnberger Starfruit Verlag und heißt Nicky Sutton, The Angels Are Calling, Erinnerungen an einen Antistar.
Ich hätte gerne eine handsignierte Ausgabe von dir selber.
Kriegst du selbstverständlich.
Dankeschön.
Vielleicht können wir auch ein Exemplar verlosen.
Apropos, am Ende dieser Folge gibt's auch wieder eine Verlosung, diesmal wieder ein Vinyl. Aber bleib dran, um zu hören, was es ist. Bis dahin, Frank Spilker wurde schon genannt, Philipp. Du hast Konzertnews.
Vorletzten Samstag den Spilker gesehen mit seinen Sternen in der Katharinenruine, und ich fand es gut, dass er seine Drohung, nachdem er am Anfang eine Akustikversion von Die Interessanten gespielt hat, gesagt hat, er wird den ganzen Abend kein Lied mehr spielen, das älter ist, und alle schon gesagt haben, oh Gott, dann gehen wir aber heim, hat er doch, nachdem er das komplette neue Album Wenn es Liebe ist, das übrigens sehr gut ist, durchgespielt hat, dann passend zur Katharinenruine, was hatte ich bloß so ruiniert, gespielt, und war ein wunderbarer Abend. Und ich habe mir auch noch ein Autogramm geholt auf der Schallplatte.
Da habe ich den Philipp ein bisschen beneidet. Was rede ich? Es ist hier zur Erklärung. Es hat hier, glaube ich,
inzwischen... Du darfst ihn auch beleidigen.
Das mache ich im Normalfall. Es hat hier 34 Grad in meinem Zimmer unterm Dach, beim Philipp glaube ich auch. Also bitte
33,7.
Nicht jedes Wort, das ich in der nächsten Stunde hier verlieren werde, unbedingt auf die Goldwaage legen. Es entsteht praktisch im Delirium, dieser Podcast. Ich war witzigerweise, Philipp war am Samstag in der Katharinenruine, ich war Freitag und Sonntag. Ich habe das also umrahmt, weil Samstag war ja Fußball, da konnte ich nicht. Und ich war am Freitag bei den Blackout Problems. War positiv überrascht, eine Band, die man eigentlich auf Platte nicht so viel gibt, ist mir so ein bisschen zu glatt. Aber live war das wirklich ein sehr gutes Konzert. Und am Sonntag habe ich noch Curtis Harding angeguckt. Was ganz anderes war, sehr gechillt, sehr entspannt, aber war auch schön. Katharinenruine sowieso als Location sensationell und immer einen Besuch wert.
Und dann wart ihr beide halbberufsmäßig noch auf Rock im Park. Und das Line-Up war sehr New Metal bzw. Metalcore-lastig. Deshalb müssen wir es dieses Jahr, glaube ich, auf eine Top 3 reduzieren. Was waren die besten Shows und die Enttäuschung vielleicht? Philipp, fang doch mal an.
Ich habe eine Top 1, denn ich habe jetzt wieder einen Namen weniger auf meiner Bucketliste der Jugendlieben. Ich habe Iron Maiden gesehen zum ersten und wahrscheinlich auch zum letzten Mal. Und sie haben eine tolle Show abgezogen. Deswegen fehlt mir jetzt eigentlich bloß noch Pearl Jam. Und dann habe ich alle, die ich jemals sehen wollte, gesehen, die noch leben. Und ansonsten war das Line-Up überschaubar. Wir haben uns überzeugt, dass Mike Ness alive und well ist. Er hat eine gute Show gemacht, wie ich finde. Und ich war allerdings auch schon sehr betrunken, als der gespielt hat, aber er war trotzdem ganz gut, glaube ich. Uli, du standst neben mir. Ich glaube, er war gut.
Er war gut, ja. War jetzt auch so mein persönliches Highlight. Return to Form. Schönes Konzert gewesen. Ein bisschen Perlen vor die Säue, wenn ich sehe, was bei anderen Bands vor der Bühne los war und was bei Social Distortion los war. Aber wie gesagt, das Publikum halt schon sehr New Metal und Metalcore-lastig. Wussten das nicht so ganz zu schätzen. Mir hat es gut gefallen. Außerdem Hives, wie immer, eine sichere Bank. Sehr energetisches Konzert. Die haben ja Nachmittag irgendwann gespielt, späten Nachmittag. Hätten es ein bisschen später verdient gehabt. Also überraschend gut, überraschend mitreißend. Mein Spezial- oder Geheimtipp, so geheim war der zwar gar nicht, aber hat auch irgendwie niemanden interessiert, waren High Wiz in der Arena, der englischen Post-Punker mit Hardcore-Einflüssen. Ich glaube, da habe ich die Platte auch schon mal vorgestellt. Fand ich auch sehr schön. Ja, und Maiden habe ich mir natürlich auch angeschaut. Nicht zum ersten Mal, aber wie immer gut. Und ja, die Faszination von Linkin Park hat sich mir immer noch nicht erschlossen. Sorry.
Und mein Geheimtipp, den werde ich nachher noch erwähnen beim Headliner.
Okay.
Ach ja, und ich war zwischen Sterne und Rockin' Park noch in der Allianz Arena, habe mir Dave Grohl und seine neue Band Foo Fighters angehört. Ein wunderbares, fast dreistündiges Konzert. Vor allem toll, zwischendurch hatte mal jeder der Mitmusiker, also Pat Smear durfte ein Lied von den Germs spielen, Ned Mandel von Sunny Real Estate und Chris Shiflett von No Use for a Name. Also es war eine große Familienfeier im Grunde, es war wirklich wunderbar.
Wie viele Songs vom neuen Album?
So ungefähr 3. Komischerweise haben sie die größten Hits fast alle am Anfang gleich weggeblasen. Ich dachte mir, okay, was kommt jetzt? Aber es war dann ganz gut, dann mit der Verschnaufpause und dann mit Everlong abgestaubt, also tut mir leid, aber ich ging beseelt nach Hause, alle, glaube ich. Es war kein, der nicht gelacht hat.
Also ich habe auch nur Positives gehört von Leuten, die dort waren.
Ja.
Ich glaube, mein Kollege hat ein bisschen den Durchhänger in der Mitte moniert, anders als du, aber...
Ja, da muss man halt am Bierstand stehen und unterhalten sich über andere Dinge.
Okay. Unterhaltet uns ruhig mit uns, schreibt uns eine E-Mail dazu an loveisnoisepodcast@gmail.com mit Lob, Kritik, Hass, Liebe, Themenvorschlägen und allem weiteren. Folgt uns bei Instagram und Facebook unter dem Handle Love is Noise Podcast. Bewertet uns in der Podcast-App, in der ihr uns gerade hört und abonniert uns bitte auch da und sagt vor allem all euren Indie-begeisterten Freundinnen und Freunden, dass es uns gibt. Wie immer gibt's auch eine Playlist mit Songs aus allen Alben, die wir heute erwähnen, in den Shownotes dieser Folge und wie gesagt, am Ende gibt's noch eine Platte zu gewinnen. Jetzt aber husch husch zu den News.
Indie News.
Wir starten wie immer mit unserem Beef des Monats. Über Tote soll man ja bekanntlich nicht schlecht reden, nur kümmert das die Gebrüder Reed von The Jesus and Mary Chain herzlich wenig. Zunächst bezeichnete Jim Reed das Genre Shoegaze, das die Band maßgeblich mitgeprägt hat, im Interview mit Stereogum als nicht existentes Hirngespinst irgendeines Clowns beim NMI und er philosophierte darüber, dass seine limitierten technischen Fähigkeiten ihn zur Innovation gezwungen hätten, um so dann schließlich bei einem verstorbenen Ausnahmegitarristen zu landen. Zitat, wenn man so viel übers Musikmachen weiß, steht man sich am Ende selbst im Weg und so landet man schließlich bei Eddie Van Halen. Woraufhin sein Bruder William noch einen draufsetzte, ich finde, Gitarristen sollten niemals Tonleitern lernen. Ich finde, die schlechtesten Gitarristen der Welt, wie Eddie Van Halen, ich kann Eddie Van Halens Gitarrenspiel nicht ausstehen. Ich glaube, er hat die Rockgitarre in den 80ern und 90ern komplett ruiniert, weil ihn so viele kopiert haben. Und ich verstehe es einfach nicht, so schnell zu spielen, wie du verdammt nochmal spielen kannst und so viele Noten reinzuquetschen wie möglich. Und wenn ich mir Peter Hooks Bassriffs anhöre, finde ich sie tausendmal besser als alles, was Eddie Van Halen je zustande bringen konnte. Ihr habt gerade noch von Iron Maiden geschwärmt, also gibt's unter euch sicher auch Van Halen-Verteidiger,
oder? Ja, tatsächlich. Also, bisschen kruder Vergleich. Ich verstehe schon, was er meint, aber ja, ich glaube, es hat alles seine Berechtigung.
Ich meine, ohne Eddie Van Halen wäre Marty McFly nie geboren worden, glaube ich, oder? Weil von dem her, allein schon deswegen verdient er Respekt. Und ich bin jetzt kein allzu großer Van Halen-Fan, aber dass der Mann ein sehr, 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 sehr guter Gitarrist war, das zu bestreiten, finde ich schon sehr, sehr, sehr scheiße.
Lass mal ihn in Frieden ruhen.
Van Halen sicher mehr verbunden als The Jesus and Mary Chain waren und sind Faith No More, die offenbar 10 Jahre nach ihrer letzten Tour vor einem Live-Comeback im nächsten Jahr stehen, nachdem eine bereits geplante Tour 2020 pandemiebedingt abgesagt werden musste. Noch letztes Jahr hatte allerdings Keyboarder Roddy Bottom in einem Radiointerview gesagt, dass die Band sich in einer sehr seltsamen Lage befinde, in der er als Mitglied selbst nicht sagen könne, was gerade Sache sei. Während Drummer Mike Borden die Inaktivität mit der Unlust von Mike Patton und dessen anderen Projekten begründete. Nun jedoch bestätigte Bassist Billy Gold die Tourpläne für nächstes Jahr, die Europa mit einschlössen. Nur, ob sie noch lange in der Lage seien, ihre, Zitat, sehr körperbetonte Musik überhaupt zu spielen, bereite ihm Sorgen. Hoffen wir mal, dass es zumindest nächstes Jahr noch hinhaut.
Da würde ich doch mal drauf tippen, dass wir die bei Rock im Park sehen werden.
Könnte sogar klappen, ja.
Hosen, ja, ich fand, und Faith No More. Die letzte, na Hosen, die spielen eine Woche vorher im Stadion.
Ja, machen sie trotzdem, glaube ich.
Nee, glaube ich nicht. Aber die letzte Platte fand ich gar nicht so schlecht. Das ist auch schon wieder, glaube ich, 10 oder 11 Jahre her.
Ja, von Faith No More. Die fand ich richtig gut.
Ja. Aber, ja. Weiß nicht, ob sie es noch drauf haben, aber ich würde es mir auf jeden Fall anschauen. Ich habe sie zweimal in den 90ern, 2 oder 3 Mal gesehen. Also, abgehakt sind sie auf der Legendenliste, aber einen Blick würde ich schon riskieren.
Ja, ich denke, Mike Patton ist stimmlich schon noch bei Kräften.
Auf der Höhe.
Nach dem, was man live in Videos an letzter Zeit und Nebenprojekte gesehen hat. Glaube ich, zuletzt auch mit Tomahawk wird noch getourt. Und da habe ich nichts gehört, dass das Abnutzungserscheinungen da gegeben hätte. Ja, aber kommen wir nun zu den neuen Singles und Albumankündigungen der letzten Wochen. Die Zeichen hatten sich verdichtet. Es gab Fotos aus dem Studio, unter anderem mit Jack Antonoff, Matty Healy von The 1975 und Alex G., und eine handyfreie Tour, gekrönt von einer Show im Madison Square Garden mit einem Eintrittspreis von $1. Nun haben wir Gewissheit, am 14. August erscheint Lost Weekend, das 3. Album der Königin des zeitgenössischen Indie, Phoebe Bridgers. Und die erste Single Lost Boys deutet bereits darauf hin, dass wir keine Soundexperimente abseits ihres patentierten Singer-Songwriter-Folk-Rocks befürchten müssen. Am Anfang fand ich den Beginn des Refrains noch nervig, wie sie da so runtergeht mit der Stimme, aber nun habe ich ihn mir auch schön gehört, Philipp. Kein neues Motion Sickness, aber super solide und durchaus Grund zur Vorfreude, weshalb ich mir die Platte tatsächlich auch schon vorbestellt habe in einer möglichst seltenen Farbgebung, in der Hoffnung, dass mein Sohn irgendwann dann mal irgendwas von Wert
sie verkaufen wird.
Denn die teuerste Platte in meiner Sammlung ist tatsächlich die Erstpressung von ihrem Debüt, die ich mir damals ein paar Wochen nach Release gekauft habe. Und ja.
Und das mein Bruder hört. Das
sind schon höhere dreistellige Beträge, die da mittlerweile fließen könnten.
Mag auch sein, dass ich mich ein bisschen von dem wunderbaren Video auch hab blenden lassen und einfach von der Tatsache, dass sie zurück ist, aber ich habe mich an dem Sound jedenfalls noch nicht satt gehört. Ich finde es immer noch wunderbar.
Also mich hat's sofort gekriegt. Ich finde den richtig, also mal der schönste Song in dem Monat. In unserer Auswahl. Ich finde diese dezent eingesetzten Bläser sehr schön. An diese eine Stelle, wo sie mal so kurz ein bisschen schreit. Also passt, Album wird bestellt.
Nur auf den ersten Blick erstaunlich ist die erste Single We Might As Well Be Strangers des am 21. August erscheinenden goldenen Weezer-Albums. Die haben, nachdem ihr 11 Jahre alter Song Go Away mit Bethany Cosentino von Best Coast in den letzten Monaten auf TikTok viral ging, und nun 120 Millionen Spotify-Streams hat, wohl bemerkt, dass Duette mit coolen Indie-Sängerinnen gut ankommen. Und was gäbe es derzeit für eine coolere als Carly Hartsman von Wednesday, die dem Song auch gleich ein angenehm neusiges Pinkerton-Feeling abtrotzt. Also für mich definitiv einer der besten Weezer-Songs seit der letzten 30 Jahre.
Muss ich widersprechen. Also der Song klingt für mich genauso lange wie dieser mediokre Weezer-Mist, den sie seit 20 Jahren machen. Bis Carly Hartzman anfängt zu singen, habe ich gehofft. Aber leider geht für mich ihre Stimme, ihr Gesang völlig unter, beziehungsweise fällt gar nicht weiter auf. Und damit bleibt der Song genau dieser mediokre Weezer-Mist, den sie seit 20 Jahren machen. Also allenfalls ganz nett, aber ich finde es nicht toll.
Bin ich beim Philipp. Also wie ich die Kombi gehört habe, war ich sehr erwartungsfroh. Ja. Und dann saß ich da und dachte, okay, das ist es jetzt. Also es rockt schon okay, aber mir fehlt einfach so der zündende Refrain. Und wie du auch sagst, so viel von Carly Hartzman kriegt man gar nicht richtig mit. Und ja, ich sehe halt da, also kann man jetzt wieder mit dem blauen Album anfangen, da kommt halt einfach nichts ran. Oder nehmen wir mal die ersten drei Alben, okay. Aber einmal noch so ein Hit wie vom blauen Album, dann wären wir alle zufrieden, aber auch der ist es nicht.
Also ich finde den Refrain okay. Und ich finde auch, dass Hartzman, dass sich diese Wednesday-Feeling bis in diese leicht schräge Leadgitarrenmelodie da so reinfuchst. Also ich finde es schon ein stimmiges Paket. Stimmig, in sich, auf sich selbst besonnen. War auch immer die nächste Band. Interpol haben ihr 7. Studioalbum This Mirror Weighs a Ton angekündigt und es ist das erste seit 4 Jahren und erscheint am 28. August. Jetzt schon künden 2 Singles von, ich nenne es mal, minimalen Innovationen im Sound und stetem Kurs im songwriterischen Mittelmaß, den sie seit knapp 10 Jahren konstant halten. Während der Titeltrack This Mirror Weighs a Ton bis auf die bisher im Bandkontext eher ungekannten weiblichen Backing-Vocals so ereignisarm wie träge auf der Stelle tritt, scheint See Out Loud wie ein Mid-Tempo-Interpol-Song aus dem Labor. Das heißt nichts Schlechtes, aber in diesem Fall auch nichts Umwerfendes. Und dennoch freue ich mich schon, sie im November zusammen mit den im Studio ebenfalls schwächelnden Blockparty live zu sehen. Hoffentlich auch mit ähnlich wenigen neuen Songs in der Setlist wie die Foo Fighters.
Ja, ging mir genauso. Also erste Song plätschert so vor sich hin über 5 Minuten. Für mich so ein typischer Filler auf einer Platte, aber beileibe keine Single-Auskopplung. Und See Out Loud, ja, wie du sagst, ist okay. Glaube ich, Bandgründer Daniel Kessler singt da mal mit, so als kleine Abwechslung. Aber auch da, weiß nicht, die neue Platte wird halt wieder kein neues Turn on the Bright Lights werden. Ich glaube, das kann man schon erahnen.
Ich finde den See Out Loud sogar sehr gut. Allein schon wegen der Riffs. Und ich mag ihn sogar, obwohl er dezente, sublime The Killers-Vibes verspricht.
Ich musste tatsächlich an Placebo denken.
Eher an die Killers.
Ich hätte mir da Brian Molkos Stimme gut drüber vorstellen können. Aber gut, da willst du mir natürlich.
Das war die Bridge. Die
Überleitung schon bauen. Philipp, es ist ja bald dein Geburtstag. Das wusste Brandon Flowers und hat deshalb sein 3. Soloalbum angekündigt. In Folge 32 erforschte ich die Springsteenisierung der Killers auf Sam's Town. Nun werden wir Zeugen der Countryfizierung ihres Sängers. Und besagtes Album wird Thrasher heißen und wurde unter anderem mit Bob Dylans Mundharmonikaspieler Charlie McCoy aufgenommen und grönt dem Western-Sound seiner Jugend in Utah. Obwohl, es wird dich nicht überraschen, Philipp, ich seine ersten beiden Soloalben durchaus gelungener fand als manches Killers-Werk, mag der Funke der ersten Single Plans bei mir nicht so recht überspringen. Also zu gewollt, die Fiedeln und Mundharmonika, zu bemüht, wehmütig der 0815-Text. Der Refrain geht schon in Ordnung, aber Flowers ist eigentlich auch stimmlich zu mehr fähig als dem hier.
Ja, erstaunlicherweise geht's mir genauso. Also ich habe vorher schon gesagt zu euch, Dolly Parton würde sich, glaube ich, ein bisschen im Grab umdrehen, wenn sie denn schon tot wäre. Das ist so Western-Schnulzen-Niveau auf Belanglosigkeitsniveau 12.
Ich hätte das jetzt stehen lassen, die Hälfte der Leute hätte geglaubt, dass sie schon tot ist. Also.
Ja, es ist halt Country, wie man sich in Las Vegas vorstellt wahrscheinlich. Ne? Also er kann halt nicht aus seiner Haut, ohne Pathos, ohne großes Pathos geht es dann doch nicht. Es ist echt ein bisschen überproduziert, also wirklich alles drin, wenn man eine KI einen Country-Song entwerfen lässt, Steel-Gitarre, Mundharmonika, dann noch schöne Chöre, schon sehr dick aufgetragen und ich muss gestehen, ich finde es nicht einmal so schlecht.
Ja, das war mir klar, dass der Satz am Ende kommt.
Also sie haben ja mit Pressure Machine auch schon mal so ein Amerikaner-Album gemacht, also ganz so weit weg ist es ja wahrscheinlich dann doch nicht. Im Bandkontext, ein bisschen Country. Aber das ist natürlich schon die volle Dröhnung. Aber ja, gebt mir mein Pferd und ein Whisky und alles ist gut.
Zwei richtig tolle Singles haben wir heute noch. Die nächste ist es allerdings nicht. Die ist Spin, mit der Smiths-Gitarrist Johnny Marr sein fünftes Soloalbum The Age of Everything ankündigt, das am 2. Oktober erscheint und im Grunde fortsetzt, was ich schon immer an seinen Soloalben kritisiert habe. Sie klingen gemessen an seinem Erbe mit den Smiths komplett gesichtslos und austauschbar. Selbst seinen eigenen Stil scheint er verlernt zu haben. Es ist wirklich ein Trauerspiel.
Dafür gibt es am Ende noch bahnbrechende Textzeilen. Na, 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 that's the way it goes.
Also er hat auf jeden Fall ein sehr schön aufgeräumtes Wohnzimmer, wie in dem Video zu sehen ist.
Das Low-Budget-Musikvideo.
Sehr minimalistisch. Muss man erwähnen. Oder hat einfach keine Bücher oder so, keine Ahnung. Aber ich werde über Johnny Marr in diesem Leben nichts Negatives sagen. Warum, erkläre ich heute noch an anderer Stelle. Also weitermachen.
Wundervoll. Philipp, du hebst dir deine Kommentare auch für später auf, nehme ich an. Okay, dann hat mich etwas sehr freudig gestimmt, nämlich sind nach über 30 Jahren seit ihrem letzten Album Team Drash aus Olympia, Washington zurück und werden am 18. September ihr neues drittes Album Furthermore veröffentlichen, das bereits die Single One Song abgeworfen hat. Ich habe euch schon gesagt, einer meiner Ohrwürmer des Jahres bisher. Anders als die beiden 90er-Alben, richtig gut produziert und ein unfassbar catchy Refrain. Legenden des Queercore neben Bikini Kill und brauchen die USA gerade dringender denn
je. Eine mir vorher völlig unbekannte Band, obwohl sie aus Olympia kommen, wo ja eigentlich die coolsten Leute der Welt herkommen. Aber ja, super Song und ist auch für mich vorgemerkt fürs Jahresende.
Schließe ich mich an. Und den Tokotronic-Song hättest du zumindest kennen können. Captain, My Captain hier stehen, das war glaube ich das zweite Album, fand ich auch schon sehr schön.
Ja, das erste Personal Best ist allerdings für mich nochmal der Klassiker schlechthin. Und wenn man bedenkt, was so eine 50.000 Seelenort wie Olympia, Washington hervorgebracht hat, neben dem Label Kill Rockstars, also Bikini Kill habe ich schon genannt, Gossip, Unwound und Beat Happening alleine, also wirklich eine Metropole des West Coast Indie. Und damit sind wir bei meinem vielleicht liebsten Song des Monats angekommen. Eine Band, die ich auch von Beginn an geliebt habe. Ihr erstes Album war unter meinen Top 10 des Jahres. Das zweite war mir ein bisschen zu aufgesetzt, rotzig, aber jetzt sind die Tubs mit ihrer neuen Single Who's Gonna Love You Now genau am Sweet Spot angekommen und wieder ein bisschen filigraner wie auf dem ersten Album. Das Ganze wird dann stattfinden ab dem 11. September auf ihrem neuen Album Hard Life. Und hier bahnt sich ein Kandidat für meine Jahresendliste an. Hoffe ich doch. Ich kann mich nicht satt hören an dieser Band.
Immer noch eine Band, mit der ich mich noch eingehend beschäftigen muss, weil der Song, auch ich finde ihn richtig schön eingängig und der reißt mich richtig aus meiner Johnny Marr-bedingten Lethargie.
Ja, ich hatte damals die Band durch dich dankenswerterweise kennengelernt mit dem ersten Album. Fand ich auch sehr toll und wäre eigentlich auch in meine Top 10 gekommen, wenn ich schon gekannt hätte. Zweite Platte fand ich auch nicht mehr ganz so gut und das ist auch wieder so, ja, so einfach schöner Powerpop mit Sixties-Charme. Ich finde, stimmlich erinnert es mich immer so ein bisschen an Bob Mood, was ich ja auch gern mag. Und ja, bin auf Album gespannt und auf jeden Fall auch einer der besseren oder besten Songs in dem Monat.
Und zum Schluss gibt es noch eine neue Single der Linda Lindas, die jetzt auf dem Major-Label Warner unter Vertrag sind und das Ganze mit dem Song Burning Out feiern. Und ja, pünktlich zur Major-Label-Vereinnahmung bekommen wir jetzt radiotauglichen 90s Alternative Rock inklusive der Produktionsmerkmale dieser Ära mit den Echos in den Vocals und dem stampfenden Schlagzeug. Aber ist ein ordentlicher Song, kann ich nicht sagen. Nur die punkige Energie der Frühzeit, die scheint flöten.
Aber dafür passt es gut zum Wetter und zum Mittanzen während der Klimakatastrophe mit Burning Out. Ja, sie werden poppiger, aber ich finde, das steht ihnen auch sehr gut.
Sind die jetzt eigentlich alle schon volljährig überhaupt?
Ich glaube
nicht. Weiß man nicht so genau. Ja, ihr habt eigentlich schon wieder alles, ist immer schlecht, wenn man als Letzter drankommt, das haben wir alle schon gesagt. Fand auch das letzte Album schon immer ganz so erfrischend wie das Debüt, aber generell grundsympathisch. Kein Überhit, aber wenn ich ins Schwimmbad gehen würde, wäre es gute Schwimmbadmusik.
Uli, dann verabschieden wir dich kurz mal und sehen uns gleich bei den Reviews wieder.
Viel Spaß.
Indie Album Reviews.
An eine Doppel-Review haben wir uns in 52 Folgen dieses Podcasts noch nicht herangetraut, doch möchte ich heute den Bann brechen, weil die beiden Bands, um die es geht, einfach zu viel gemeinsam haben. Beide sind die bekanntesten Vertreter des amerikanischen Indie-Rocks, wohlgemerkt nicht des Grunge, aus dem pazifischen Nordwesten. Beide gründeten sich Mitte der 90er und hatten ihren kommerziellen Peak Mitte der 2000er. Beide leben von ihren charismatischen Frontmännern und Songwritern, die jüngst mit Schicksalsschlägen, wenn auch unterschiedlicher Natur, zu kämpfen hatten, die sie nun auf ihren aktuellen Alben verarbeiten, die beide auch noch am 5. Juni nach Jahrzehnten erstmals wieder auf Indie-Labels erscheinen. Und so sehr ich beide Bands liebe, komme ich zu unterschiedlichen Urteilen über die Qualität dieser Alben. Bevor ich ins Detail gehe, Philipp, ich weiß, du blickst ein wenig teilnahmsloser und deshalb vielleicht auch objektiver auf Death Cab for Cutie und Modest Mouse. Mm. Was waren denn deine Berührungspunkte mit beiden bisher?
Modest Mouse sehr wenig, aber Death Cab, ich bin zwar kein Ultra, aber ich Transatlanticism ist ein großartiges Album von dem her. Und Modest Mouse war immer so eine Band von, ja, da man Visionsleser ist, muss man die ja mögen, aber da ist nicht arg viel hängen bleiben bei mir, also vor allem nicht in den letzten 20 Jahren.
Ja, da kam auch nicht mehr so viel in den letzten 20 Jahren. Aber ja, grob gesagt, hatten ja beide Bands über die letzten 15 Jahre mindestens formtechnisch etwas abgebaut. Gibbard fehlte nach dem Ausstieg von Gitarrist und Produzent Chris Waller offenbar so ein bisschen das Korrektiv, sodass die Alben bis zum über weite Strecken völlig belanglosen Thank You for Today konstant abbauten und die Band erst mit dem letzten Album, das wir auch reviewed haben, damals mit Matze, glaube ich, Asphalt Meadows vor 4 Jahren wieder wirklich inspiriert klang, wenn auch in den Sounds so ein bisschen all over the place. Bei Modest Mouse, da fingen die Probleme für mich 2015 mit dem ziemlich zerfahrenen Strangers to Ourselves an und setzten sich über The Golden Casket von 2019 bis heute fort. Also gute Songs kriegt Isaac Brock noch einige zustande, um aber auf Albumlänge, zumal wie jetzt auf Eraser and a Maze, gleich wieder über 15 Songs hinweg zu brillieren, wie auf dem für mich goldenen Run der Band von The Lonesome Crowded West bis We Were Dead Before the Ship Even Sank, da fehlt ihm nach wie vor die Konstanz. Und außerdem muss er als einziges verbliebenes Gründungsmitglied diesmal ohne seinen Kindheitsfreund und Drummer Jeremiah Green auskommen, der 2022 nur eine Woche nach seiner Krebsdiagnose verstorben war. Als GastmusikerInnen sind dafür unter anderem Janet Weiss von Sleater-Kinney dabei, aber weder die überbordende Manie Brocks noch die Domestizierung seiner wildesten Impulse zu ultra-eingängigen Indie-Bangern mögen ihm in der nötigen Konstanz diesmal gelingen. Ja, wir haben in Folge 11 bei The Good Old Days über The Lonesome Crowded West gesprochen, aber hast du genügend Referenzpunkte, um dieses Album irgendwie an den Vorgängern zu messen?
Habe ich und ich finde, es klingt, da will jemand zwanghaft versuchen, wieder relevant zu sein oder wie sagt man, jünger klingen, als er eigentlich ist und also bringt er irgendwie jeden Hirnfurz zu Papier und nimmt ihn auf und lässt ihn unfertig und nennt dann das halt vielleicht roh oder kantig oder überbordend. Aber ich finde es im Ergebnis eher mau und wie du schon oft bei manchen anderen Platten gesagt hast, da fehlt dann irgendwie jeglicher Sinn für Qualitätskontrolle. Deswegen, dem Album fehlen schlichtweg die guten Songs. Es gibt dafür einige so halbgare Füller, ziemlich viele sogar. Und hätte man die Hälfte davon richtig ausproduziert, dann wäre das eine solide bis gute Platte geworden. Aber so wie sie ist, lässt sie mich ziemlich kalt, was schade ist, weil sich Isaac Brock ja Augen und Ohren scheinlich voll ins Zeug geworfen hat, um hier wieder mal was Besonderes zu schaffen. Aber er schafft es halt nicht für mich.
Ganz so hart sehe ich es jetzt nicht, also zumindest kleine Hits wie der Opener Picking Dragon's Pockets, der mit seinen stampfenden Beats und Brocks exaltierten Gesang und catchy Refrain noch am ehesten der alten Erfolgsformel folgt, mochte ich. Und Speak and Spell mit seinen angeschrägten Leadgitarren, die unverwechselbar einfach nach Modest Mouse klingen, die gelingen ihm schon noch. Aber dann ist da Remember Myself, das plätschert schon angenehm dahin, ohne belanglos zu wirken. Life's a Dream hingegen gerät so einfallslos und blutleer wie seine nichtssagenden Lyrics. Und dieser mit Gospel angehauchte Folk von Dog Bed in Heaven ist an sich schon ganz nett anzuhören, aber verweigert sich so stoisch fast 4 Minuten lang jeder Wendung oder nur der Andeutung eines Refrains. Und das ist dann doch ziemlich nervig.
Ich saß vor dem Zug und dachte mir, ja, jetzt kommt bestimmt was. Und dann war es aber vorbei. Bisschen Betrug war das schon.
Yeah. I can't talk right now wiederum versucht dann die eben jene Wendung, scheint ob ihrer Vorhersehbarkeit aber eher von sich selbst gelangweilt. Auch wenn das Thema verpasste Chancen zur Kommunikation, womöglich ja bezogen auf Green, eher berührt als die sonst oft kryptischen oder absurden Texte. Er hat eine an einer Stelle, geht's um Green, einem Song, ich habe vergessen in welchem, aber da ist diese Zeile oder der Rede davon, dass er sich nicht mehr erinnern kann, welche Farben die Augen des anderen hatten. Und er richtet den Song offensichtlich an Jeremiah Green und das ist dann schon so ein kleines Aufflackern von einer Verletzlichkeit, die Brock dann sonst eher so hinter kryptischen Metaphern und so weiter versteckt. Also das fand ich, hat noch ein bisschen so rausgestochen für mich. Aber ja, wir haben ein bisschen Abtempo mit Song About Nothing. Der macht seinem Titel aber leider auch instrumental alle Ehre und klingt eher so wie eine nervige Bonaparte B-Seite, falls du dich an den noch erinnerst. Höhepunkt ist das, eben dieses eindeutigsten Green gewidmete Third Side of the Moon, das unter Brocks Sprechgesang immer weiter so stärker zu brodeln beginnt, ohne jemals wirklich überzukochen. Das tun dafür ganz gelungene, noisigere Ausbrüche wie Rotten Fruit oder Look How Far, sodass für mich An Eraser in the Maze am Ende nicht zum Reinfall gerät, jedoch auch nicht genug auf der Habenseite vorweisen kann, um hier von einem echten Comeback zu sprechen.
Ja, dem stimme ich doch zu.
Ja, und bei Deathcap liegt der Fall etwas anders, weil sie nicht nur weiterhin in der guten Form des Vorgängers sind, sondern es zum ersten Mal seit Narrow Stairs vor 18 Jahren geschafft haben, ein konzeptionell und musikalisch in sich geschlossenes Album ohne Ausfälle zu machen, mit dem sie, Spoiler Alert, nur knapp eben an meinen Top 5 des Jahres, über die wir später noch reden, vorbeigeschrammt sind. Wo Asphalt Meadows 2022 eher so wie die Summe seiner Teile gewirkt hat, scheint die nicht mehr ganz so neue Neubesetzung mit Dave Dapper an der Gitarre und Zach Ray am Keyboard nun auch völlig im eingeschworenen Team von Gibbert und seiner großartigen Rhythmussektion aus Nick Harmer am Bass und Jason McGurr an den Drums angekommen, weshalb die Songs dann erstmals seit langem wieder so richtig organisch und kohärent im Albumkontext wirken, obwohl sie nicht alleine aus Gibberts Feder stammen, der ja bisher dann irgendwie so die Konstante war. Ja, du hast es heute nicht leicht, gegen mich mit zwei meiner Lieblingsbands anzureden, aber bevor wir in die Details gehen, dein Gesamteindruck von I Built You a Tower.
Ich wünschte, ich wäre ein Deathcap Ultra, weil ich finde die Platte durchweg gelungen und die wechselt so mühelos zwischen diesen alten Trademarks und auch Emo-Wurzeln der Band und kleineren bis mittleren Innovationen, dass es mich einfach fröhlich stimmt und ich finde es vor allem textlich auch ein starkes Album. Und vor allem hört man eben auch an, dass diese inzwischen doch schon bald 50-jährigen Herren, dass sie noch was sagen wollen und dass sie das möglichst dringlich sagen wollen und das, was sie zu sagen haben, immer noch wichtig ist. Und ich kann auch hiermit wirklich feierlich bestätigen, dass ich Envy the Birds und Punching the Flowers mir schon mal als Antwort für Songs des Jahres vormerke.
Finde ich interessant, dass du Envy the Birds nennst. Da komme ich aber gleich noch drauf. ist ein gutes Stichwort, denn ich würde fast sagen, es ist mindestens so sehr Jason McGurrs Album wie Ben Gibbards, weil seine Drums die Songs derart prägen. Und das geht bei den beiden erwähnt los, bei meinem Liebsten der Platte Punching the Flowers, wo er seinen vielleicht 1,5-sekündigen Drumloop so eisern durchzieht, der aber mit jedem der circa 130 Male, die er ihn spielt, noch mitreißender wird, weil er mit jedem der Parts des Songs von der für Deathcap sehr ruppigen, fast dissonanten Strophe bis zum math-rockig gepickten Refrain auch so hervorragend korrespondiert. Und wie er dann mit seinen krummen Takten, wie im genannten Envy the Birds, ich habe da, glaube ich, einen Fünfvierteltakt gezählt, immer wieder die Band dann zu innovativem Songwriting zwingt.
Ich glaube, er bietet sich als neuer Drummer von Tool an mittlerweile.
Trotzdem, auch wenn es instrumental jetzt fast progig, nicht im Sinne von Prog-Rock oder Prog-Metal, aber doch über den poprockigen Tellerrand hinaus wirkt, hält Gibberts samtene Stimme das trotzdem so, dass es nie aneckt und hält diesen gemischtwaren Laden soundtechnisch so zusammen. Ja. Instrumental gibt's außerdem noch tanzbaren Upbeat Postpunk in How Heavenly Estate, sanften Elektropop in Trapdoor, der wie so ein bisschen wie abstrahierte Postal Service klingt, und mit Pep Talk und Stone Over Water zwei herrliche Indie-Pop-Ohrwürmer, die schwere Thematik von Gibberts jüngster Scheidung, wohlgemerkt nicht die von Zooey Deschanel, die war schon 10 Jahre zuvor, auf fast makabre Weise kontrastieren.
Ah, stimmt. Was macht eigentlich Zooey Deschanel mittlerweile? Da habe ich lange nichts mehr gehört.
Uch, die ist glücklich. Hat die nicht Kinder mittlerweile? Ich nehme an, solche Leute fallen auf die Füße. Ja, zurück auf Gibberts jüngste Scheidung. Das hat mich fast ein bisschen mitgenommen, weil ich erinnere mich noch an den Lockdown, und da hat er damals bei YouTube jeden Tag ein Live-Konzert aus seinem Arbeitszimmer gestreamt. Also da hat er immer eigene Songs gespielt und gecovert, und seine damalige, wahrscheinlich schon Frau, hat immer so im Hintergrund mal vorbeigeschaut, und das wirkte wie so ein süßes Paar und so aufrichtig herzlich, und ja, nun ist es doch gescheitert. In Interviews betont er zwar, dass es keine Anklage gegen die Ex ist, dieses Album, auch wenn sich fast jeder Song um die gescheiterte Beziehung dreht. Und er sagt dann, das ist mehr so, mehr von seinem persönlichen Umgang mit der Trennung, aber dann gibt's Zeilen wie "You raised your voice more and more into a scream, spraying bullets of grievances carelessly" oder "There's a trapdoor in your heart where everyone disappears when they reach to pull you near". Also das, die haben in so einem konkreten Kontext wie der Scheidung dann schon so ein bisschen was von Nachtreten, so schön die Sprachbilder auch sein mögen. Aber ja, wenn wir jetzt mal außer Acht lassen, dass hier über eine Person geschimpft wird, die sich nicht verteidigen kann, textet Gibbert weiterhin so mit poetisch und metaphernreich wie eh und je, und hat auch diesmal wieder so diesen einen simplen Zweizeiler, der einem die Faust in den Magen rammt, wie einst "Yeah, she was beautiful, but she didn't mean a thing to me" in Tiny Vessels auf Transatlanticism. Und das ist hier in Punching the Flowers. Da resümiert er seine gescheiterte Ehe so brutal wie nur irgend möglich. "I'm not sure which is worse, if it was love or it wasn't". Da muss man ein bisschen drüber nachdenken, und dann denkt man sich, ah ja, Deathcap ist immer noch eine meiner Lieblingsbands. Und diesmal enteilen sie Modest Mouse recht deutlich.
Ein Kandidat sogar für meine Jahrestop 10, auf jeden Fall.
Wow. Ob sie auch in deiner Top 5 des Halbjahres ist, hören wir später. Kurz und gut, Philipp, was hast du?
Ja, genau. Und auch wenn ich nicht wüsste, wessen Tochter das ist, und selbst wenn sie Nobody's Daughter wäre, ich finde das Album richtig gut. Die Rede ist natürlich von Violet Grown und ihrem Debüt Be Sweet to Me. Und wie lautet doch mal René Zellwegers ikonischer Schmalzsatz in Jerry Maguire? "You had me at hello". Dann kam ich zu Daves ältester Tochter sagen "You had me at thumb", dem Opener der Platte, und einem Roboriff in bester Queens of the Stone Age-Manier. Man merkt zu jeder Zeit, in welche Familie sie hineingeboren wurde und damit auch, wie sie musikalisch sozialisiert wurde. Man hört die Breeders und Hole und Nirvana und sogar Joan Jett und die Queens und natürlich auch ihren Vater aus ihr raus. Gleichwohl aber auch die Pop-Attitüde von Taylor Swift oder das Indie-Tum von Phoebe Bridgers und laut leise Dynamiken des Grunge, Post-Rock-Melancholie, Singer-Songwriter-Zartheiten, manchmal auch einfach nur cooler alter Rock'n'Roll, machen dieses Debüt abwechslungsreich und extrem kurzweilig. Und aus all dem mag jetzt nicht so viel Originalität sprudeln und noch kein eigenständiger Stil, aber die unbedingte Laune auf mehr. Das Zeug dazu hat Violet Grohl auf jeden Fall, finde ich.
Danke. Angesichts der Tatsache, dass Norwegen als eines der glücklichsten Länder der Welt gilt, verwundert zunächst die Feststellung, dass sie auch in puncto wütendster Musik weit vorne liegen. Bands wie Honning Barner, Blood Command und Baron Womb gehörten in den letzten Jahren, zumindest in informierteren Kreisen wie diesem Podcast, zur internationalen Speerspitze an der Schnittstelle von Hardcore und Noise Rock. Und an dieser Schnittstelle hat sich bereits mit ihrem letzten Album die Band Hammock mit ihrem Album "Look How Long Lasting Everything Is, Moving Forward for Once" eingerichtet. Und nun stellt auch der Nachfolger eindrucksvoll unter Beweis, dass Hardcore selbst im Jahr 2026 noch überraschen, bewegen und Grenzen verschieben kann. Dass sich Hammocks Experimentierwut dabei nicht in der Größe der Gitarreneffektgeräte zu ihren Füßen erschöpft, beweist die organische Integration digitaler Beats und verzerrt pumpender Synthbässe, die diese wahre Schlachtplatte an Einflüssen bisweilen auch auf Indie-Dancefloors zwischen erklärten Einflüssen wie Block Party, LCD Sound System und Yeah Yeah Yeahs nicht unappetitlich auffallen lassen würde. Schwache Mägen und Ohren seien dennoch zur Vorsicht gemahnt. Und dann ist da noch Chad Matheny, ein fast blinder Mann aus Kentucky, der seit vielen Jahren in Berlin lebt und es als Emperor X auch schon mal in meine Jahrestop 10 geschafft hat. Ob sein neues Album Unified Fields das auch schafft, weiß ich noch nicht, aber es ist wieder ein sehr kluges, lustiges und herzergreifendes Indie-Folk-Album geworden. Und ich glaube, so klängen die Mountain Goats, wenn sie eine Emo-Band wären. Und Uli, du hast zum Schluss auch noch eine Empfehlung für uns.
Ja, und ich würde euch gerne Easy Peeler ans Herz legen, das neue bzw. das erste Album von Brockhoff. Man kann Lina Brockhoff kaum vorwerfen, ihre Karriereplanung übertrieben zielstrebig voranzutreiben. Bereits im Oktober 2023 war die Hamburgerin nämlich etwa in der Kategorie Newcomer National mit dem Nürnberger Popkulturpreis Gunda ausgezeichnet worden. Trotzdem soll es noch fast 3 Jahre dauern, bis nach den verheißungsvollen EPs Sharks und I Stopped Getting Chills for a While Now nun endlich das Debütalbum in den Regalen steht. Die nur unter dem etwas sperrig klingenden Nachnamen firmierende Künstlerin hat sich für das Songwriting bewusst Zeit gelassen und diese Liebe zum Detail hört man in 14 Eigenkompositionen auf Easy Peeler durchaus an. Stilsicher bewegt sich Brocky, wie sie gerne genannt wird, im Spannungsfeld von klassischem Alternative Rock mit 90er-Jahre-Vibes, domestiziertem Grunge und charmanten Indie-Pop mit einer wohligen Prise Melancholie. Internationale Kolleginnen wie Phoebe Bridgers, Julian Baker, Snail Mail oder Soccer Mommy mögen sich als Referenzgrößen aufdrängen, doch verfügt die 26-Jährige über genügend Talent, Originalität und Persönlichkeit, um ihren eigenen Weg zu gehen. Vielleicht soll sie für den nächsten Schritt nur nicht ganz so lange brauchen.
The good old days. Wer sich selbst ein Indie-Fan schimpft, hat unser heutiges Geburtstagskind schon mal gehört und hoffentlich auch im Plattenregal. Aber wir können es nicht unerwähnt lassen. The Queen is Dead von den Smiths ist am 18. Juni 40 Jahre alt geworden, so alt wie ich. Und es ist das beste Album meiner Lieblingsband, wenn auch nicht mein liebstes Album insgesamt. Aber das ist es auf jeden Fall, wenn man den NME fragt. Der ist 2013 tatsächlich auf Platz 1 der Greatest Albums of All Time gewählt hat. Und dafür gibt's sicherlich auch ein paar schlagfertige Argumente. Ansonsten fange ich heute mal ausnahmsweise mit den Lobeshymnen an. Der Rolling Stone rankt es außerdem auf Platz 113 seiner Liste der 500 besten Alben aller Zeiten. Also ist zwar 112 Alben vom NMI entfernt, aber es scheint sich ein Trend herauszukristallisieren. Es war das dritte Album der Band um Morrissey und Johnny Marr. Es hat ein paar ihrer größten Hits und fast keine Ausfälle. Ich habe bereits einmal über eine Stunde lang über dieses Album gesprochen, allerdings nicht in diesem Podcast, aber wenn euch das alles im Detail inklusive Anekdoten zu wieder rausgeschnittenen Background-Sängerinnen interessiert, dann hört doch bei den Kollegen von Was mit Rock und Vinyl in deren 100. Folge rein. Da geht es nur um dieses Album. Ich verlinke das Ganze auch nochmal in den Shownotes. Nachdem ich mir damals den Mund schon fusselig geredet habe, Uli, du hast es fast in Echtzeit miterlebt. Was bedeutet dir The Queen is Dead?
Da ich mir schon gedacht habe, da ich wenig Sinnstiftendes zu der Platte sagen kann, weil du ja praktisch eine Doktorarbeit drüber geschrieben hast, möchte ich 2 persönliche Fun Facts anbringen zu mir und den Smiths. Meine erste Smiths-Platte war Meat is Murder, die ich 1985 vor einer 1-2 Niederlage des 1. FC Nürnberg beim FC Bayern trotz 1-0 Führung durch Stefan Reuter für 10 Mark im WOM Arin Platz gekauft habe, zusammen mit einer Platte der englischen Punkband Uproar, auf der eine grandiose Coverversion von Blown in the Wind war. Und ich finde es gleichzeitig faszinierend wie auch beängstigend, warum sich mein Hirn sowas merken kann, aber nicht die verdammte 4-stellige Jugendschutzpin in meinem Fernseher, der sich während WM-Spielen dauernd abschaltet. Punkt 2, auf einem meiner ersten Musikband-Shirts war Johnny Marr drauf, rot gezeichnet auf weißem Hintergrund, den ich damals unglaublich cool fand. Und das war damals in der oberfränkischen Provinz inmitten lauter Guns N' Roses und Slayer-Shirts schon sehr elitär und hat mir vielleicht sogar bei der Paarungssuche weitergeholfen, weswegen ich in meinem Leben nie ein schlechtes Wort über Johnny Marr verlieren werde.
Ah, jetzt seid okay.
Ja, jetzt schließt sich der Kreis. Ja. Und ansonsten, auch wenn die erste Meat is Murder war, ist auch Queen is Dead mein Lieblingsalbum dieser Band mit meinem absoluten Lieblingslied auch drauf. Ist jetzt keine besonders elitäre Wahl, aber There's a Light That Never Goes Out einfach ein wunderschöner Song. Und wenn man mal vergleicht, also die Klassikerdichte ist enorm. Und wenn man mal sieht, was Morrissey heutzutage so verzapft, also das sind halt Welten von seinem lyrischen Schaffen von damals, macht es einem nur umso schmerzhafter bewusst, was er mal für ein großartiger Texter, für ein selbstironischer, schwarzhumoriger, emotionaler Texter war. Aber großartige Platte, wie du schon sagst, für mich ohne Ausfälle, wie aus einem Guss, obwohl es stilistisch doch relativ abwechslungsreich ist. Mhm. Aber ganze Atmosphäre, die ganze Stimmung, die das Platte transportiert, das Emotionale und zugleich aber auch so dieses augenzwingend Selbstironische, haben sie in der Form, glaube ich, nie mehr wieder hingebracht.
Nun ist aber etwas faul im Staate Dänemark. Wir haben einen Verräter in unserer Mitte, der die Großartigkeit dieser Band und dieses Albums bisher, ich betone bisher, nicht so recht anerkennen wollte, weshalb ich ihn gezwungen habe, es noch einmal bewusst zu hören, und bin nun gespannt, ob Philipp sich positiv überrascht zeigt oder in seinem negativen Urteil bestätigt fühlt.
Ich bin halt 87 geboren, aber kein Kind der 80er, sondern der 90er und der frühen Nuller. Also sind für mich die 80er musikalisch eigentlich das unwichtigste bis peinlichste Jahrzehnt in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und dass ich Morrissey verachte und die Smiths nie so geschätzt habe, wie ich sie schätzen sollte, wisst ihr ja. Aber, und das Aber ist wichtig, ich kann im Gegensatz zu euch, wenn es zum Beispiel um Jack White geht, immer gern über meinen Schatten springen. Also habe ich mir gestern zum zweiten Mal in meinem Leben The Queen Is Dead angehört. Und ich finde es ein wirklich großes Album. Und auch wirklich wegweisend für das, was die britische Musik dann danach geworden ist. Und ich sage das, obwohl ich Morrisseys Lamentiererei nach wie vor wenig abgewinnen kann und Songs wie Never Had No One Ever, Cemetery Gates und ja auch The Boy with the Thorn in His Side für eher mäßiges Gedudel halte. Aber ich sage das, weil ich Songs wie das Titelstück oder Frankly Mr. Shankly oder Big Mouth oder vor allem There's a Light That Never Goes Out für ganz, ganz großes Tennis halte. Deshalb sage ich jetzt auch Ehre, wem Ehre gebührt, und auch Lob, was Lob verdient, und ich will es dabei belassen.
Okay, das war fast schon mehr, als ich zu träumen gewagt hatte. Aber
Das mit Boy with a Thorn in His Side und Cemetery Gates schneiden wir einfach raus, was er da gesagt hat, oder?
Mäßiges Gedudel, habe ich es genannt.
Also allein die Johnny Marr-Gitarre in Cemetery Gates ist ja innovativ bis zum geht nicht mehr mit diesen geschichteten Spuren. Und also
ja, geschichtete
Spuren. Uns vorzuwerfen, wir könnten nicht über unseren Schatten springen. Nachdem wir die letzten Jack White Singles auch wieder positiv bewertet haben.
Ja, positiv mit euren dicken
Heuchlerei höchsten Grades. Schluss jetzt.
Vergiftetes Lob war das immer.
Jack White ist doch nur der Eddie Van Halen des Bluesrock.
Genau, die übrigens die Spice Girls waren die Tommy Kitten ihrer Zeit.
Ob du im Headliner ähnlich viel Expertise beweist. Wir reden jetzt über unsere bisherigen Top 5 Alben des Jahres. Das kann was werden.
Der Headliner.
Anders als am Jahresende gehen wir in unserer Auflistung unserer Top 5 Alben des Jahres bisher nicht nummeriert vor. Wir haben sie noch nicht in Reihenfolge von gut bis schlecht gebracht, sondern wir gehen alphabetisch durch. Aber bevor wir damit beginnen, seid ihr zufrieden mit dem Jahr bisher?
Eigentlich nicht. Ich tat mir sogar ein wenig schwer, jetzt da fünf zu finden, die mich richtig begeistert haben. Also ich fand es bisher eher mittelmäßig.
Ging mir genauso. Also es war eigentlich nur ein Album dabei, das für mich ein ganz, ganz logischer Kandidat war von Anfang an.
Bei mir
und dann auch, ganz, ganz viele, wo ich sage, alles schöne Platten, aber so durchgängig, also dann wirklich einzelne Songs großartig sind, aber so das über komplettes Album, dass das absoluter Top-Ten-Kandidat ist, tue ich mich bislang auch schwer. Also es kann auch gut sein, dass von diesen fünf Platten, die ich da jetzt habe, am Jahresende, wer weiß, was noch kommt, einige nicht mehr übrig sein werden.
Ja, ich finde es sehr, sehr solide, aber so richtig nach oben herausgestochen haben auch noch nicht so viele. Aber Philipp, wir beginnen wie immer mit dir, und da wir alle eine Doppelung haben miteinander, würde ich sagen, wer die Band zuerst erwähnt, da dürfen die anderen damit einstimmen.
Ach ja, jetzt sehe ich es erst. Wir haben tatsächlich Doppelungen. Super. Ich fange an mit alphabetisch Dead Letter mit Existence is Bliss. Also würden Ian Curtis und Joy Division heute noch existieren, so müssen sie, glaube ich, klingen. Meine Saxophonplatte des Jahres. Und ich finde Saxophone persönlich ja eigentlich per se grausam. Hier aber macht es nicht nur Sinn, hier sorgt es sozusagen als zweite Leadgitarre für die ganz besonderen Momente.
Ich habe sie auch.
Uli, du hast genau, diese Platte
eben. Ich habe sie auch dabei. Ich habe sie damals auch vorgestellt hier im Podcast und hatte damals schon gesagt, dass es Existence is Bliss auch eine betont düstere und sperrige Platte ist, die man sich ein bisschen erarbeiten muss und der so ein klassischer Hit fehlt. Und so ein paar Monate später hat sich das Urteil eigentlich manifestiert. Also ich finde es immer noch eine sehr gute Platte. Ich finde es keine Überplatte. Trotzdem ist es in diesem Jahr bislang für mich das beste britische Post-Punk-Album. Und Saxophon mag ich ja eh. Also auch gerade so, wie es hier eingesetzt wird. Sehr, sehr abwechslungsreich, sehr facettenreich, ohne dass es nervt. Die Songs sind sehr komplex. Aber wie gesagt, ich bin mal gespannt. Demnächst kommt die neue Yard Act raus. Und kann sein, dass die dann vielleicht noch vorbeiziehen. Aber gute Platte und hat ihren Platz momentan zurecht.
Das beste Post-Punk-Album des Jahres 2026 kommt bisher auch nicht aus Großbritannien, sondern aus Dänemark. Es sind Ice Age, beim letzten Mal haben wir drüber geredet, mit For Love of Grace and the Hereafter. It's a Gift that Keeps on Giving. Ist es das Beste der dänischen Post-Punks? Wen kümmert's? Es macht auf jeden Fall am meisten Spaß von all ihren Alben und ist mit seinen Upbeat-Tempos und catchy Hooks das Sommeralbum geworden, das man ihnen nie zugetraut hätte. Hast du es gehört, Uli?
Nein, noch nicht, nur ein, zwei Songs.
Nachdem du letztes Mal nichts dazu sagen konntest?
Ja.
Das mag den Grund erklären, dass es nicht in deiner Top 5 ist.
Ich war aber nicht so der Fan von, ne?
Ja, das nachzuhören in der Folge 52. Uli,
ja.
Gut. War Dead Letter das erste, was du genannt hättest?
Nee, das wäre bei mir erst später gekommen. Ich fange mit B an. B wie Bleachers und ihrem Album Everyone for 10 Minutes. Und da mache ich jetzt gleich mal, ist mir bewusst, ein Fass auf. Fünfte Studioalbum der Band des amerikanischen Sängers und Multi-Instrumentalisten Jack Antonoff, der einst mit Fun für We Are Young einen Grammy gewonnen hat. Vielleicht erinnert sich noch jemand dran. Vor allem natürlich durch seine Arbeit als Produzent und Songwriter, unter anderem von Taylor Swift, Lana Del Rey, Lordi, Pink, Kendrick Lamar und wie sie alle heißen, bekannt ist.
Carly Rae Jepsen.
Ja, auch die Sabrina Carpenter, also who is who.
Alle.
Und damit natürlich nicht unbedingt mehr die nötige Indie-Credibility vorweisen kann. Und mir ist auch bewusst, dass diese auf Hochglanz produzierte, stilistisch völlig heterogene und phasenweise auch überkantelte Platte hat an der Grenze zum Guilty Pleasure bewegt. Und ihr sie aus tiefstem Herzen hassen werdet. Aber ich liebe alles daran. The Van ist mein persönlicher Chill-Song des Jahres. Dirty Wedding Dress ist eine wunderbare Verbeugung vor der E-Street Band, Stichwort Saxophon. Und überhaupt schaut Springsteen mehr als einmal um die Ecke, manchmal wie bei You and Forever sogar Bon Iver. Kann sein, dass mir diese Platte in ein paar Monaten furchtbar auf die Nerven geht, aber für den Moment hat sie diese Nominierung ebenfalls verdient.
Ich habe ja in unserem Chat gescherzt, dass das Beste, was mir zu Jack Antonoff einfällt, seine Frau ist. Aber tatsächlich verfolge ich seine Karriere seit den frühen 2000ern, als er noch in einer Emo-Indie-Folk-Band namens Steel Train gespielt hat und dann später bei Fun eingestiegen ist, groß rausgekommen ist. Und tatsächlich haben mir die ersten drei Bleachers-Alben auch noch ganz gut gefallen. Das hat allerdings mit dem selbstbetitelten Album vor 2 Jahren und dem hier jetzt rapide abgenommen. Da fand ich die Songs teilweise erschreckend langweilig und ohne irgendwelche Highlights. Und ich frage mich, wo er die Melodien immer hernimmt, die er anderen da aufs Tablett zaubert. Weil, Wedding Dress, ich habe den vollen Titel vergessen.
Dirty Wedding Dress.
Finde ich auch noch wirklich gut. Ja. Dirty Wedding Dress und einen anderen Song finde ich auch noch sehr gut. Aber ansonsten finde ich, ich habe es mir auch noch mal reingehört. Falls ich da was verpasst hätte, habe ich irgendwie nicht. Aber mal sehen.
Ich habe es auch nicht gehört, aber ich finde es scheiße.
Ja.
Ich mache weiter, weil
dafür hören die Leute uns. Fundiert. Hart in der Sache.
Als mir ein Zeitungskollege bei Rock im Park eine Australierin namens Rebecca Ari aka Eka Wendel als ersten Act des Festivals am Freitag empfahl, da war ich skeptisch, zumal ich von ihr keinen Song kannte und nur wusste, dass sie als Support für Limp Bizkit getourt ist, was jetzt nicht wirklich für Qualität spricht. Aber fuck, ich wurde eines Besseren belehrt und das nicht nur, weil sie inzwischen auch als Support für Turnstile unterwegs ist. Eka Wendels zweites Album Looking for People to Unfollow hätte ich heute auch bei Kurz und Gut untergebracht. Zumindest die ersten 7 Songs des Albums sind das mit unterhaltsamste und charismatischste Crossover von Hardcore, Indie, Pop, Grunge, Skatepunk und Rap, das ich bis heuer gehört habe. Die zweite Albumhälfte fällt dann etwas arg elektronisch und hip-hoppig aus, womit dann auch nicht jeder Song mehr ins Schwarze trifft oder, wenn man sich ihre Haare anschaut, ins Blaue. Trotzdem insgesamt ein klasse, weil unglaublich freshes, spielfreudiges und experimentierfreudig klingendes Album. Eckerwendel, finde ich gut.
Als zweites möchte ich nennen Joyce Manor mit ihrem Album I Used to Go to the Bar. Und bei Pop-Punk bzw. Power-Pop rümpfen Kritiker ja sonst die Nase, aber die Kalifornier zelebrieren diese Genres auf ihrem 7. Album in formvollendeter Perfektion und erreichen die Höhen ihres eigenen Klassikers Never Hung Over Again mühelos. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass die A-Seite dieses Albums sich mit dem vorhin bereits erwähnten blauen Album von Weezer messen kann. So catchy as fuck ist das Ganze.
Dann bin ich jetzt bei C. C wie Cult Figures und Reports of People. Und das ist jetzt tatsächlich schon ein etwas obskurer Geheimtipp. Ich bin durch meine Recherchen für das besagte Nicky Sutton Buch auf dieses aus Birmingham stammende Quartett aus dem Swellmaps Umfeld gestoßen. Die waren damals auf demselben Label, haben Ende der 70er, Anfang der 80er auch auf zwei Singles zusammengearbeitet. Und danach hat sich die Band allerdings aufgelöst und erst 2015 wieder zusammengefunden und drei Jahre später dann tatsächlich ihr Debütalbum veröffentlicht. Und im März ist jetzt das vierte Album Reports of People erschienen. Auch ohne den inzwischen verstorbenen Originalsänger Gary Jones ist diese Platte wieder ein angenehm altmodisches und extrem cooles Meisterwerk irgendwo zwischen Post-Punk, Power-Pop und typisch englischem Punkrock mit grandiosen Melodien und wunderschönen Harmoniegesängen. Gibt's leider nur auf 250 Exemplaren, ist vergriffen, nirgends mehr zu kriegen, aber natürlich digital, Spotify, Bandcamp zu hören. Wenn du in die Shownotes, bitte nicht in die Shownotes, in die Playlist, bitte in die Playlist. Walking Disaster auch noch Mr. Producer vom Vorgängeralbum Between Us and Heaven packen könntest, wäre ich dir sehr dankbar. Dann hat man eigentlich alles, was man über diese Band wissen muss.
Ist notiert. Philipp.
Ich bin bei H. Wir haben ja Hi Mom zusammen im April live gesehen in ihrer und unserer aller Heimat Nürnberg. Und da fand ich sie menschlich super sympathisch und musikalisch auch sehr gut. Aber erst kürzlich hatte ich die Zeit, mir ihre handsignierte Platte Ghostwood auch mal wirklich und richtig anzuhören. Und ich bin schlichtweg entzückt, wie wunderbar dieses Album klingt und wie einnehmend diese Songs in ihrer emo-haften, shoegazigen Verträumtheit nach ein, zwei Durchläufen wirken. Von grundsolide bis schockverliebt innerhalb weniger Wochen. Es war bei mir lieb auf den zweiten Blick, aber die ist ja bekanntlich beständiger als jede stürmische Affäre.
War bei mir im erweiterten Kreis.
Lieb auf den zweiten Blick war es bei mir auch mit der nächsten Künstlerin. Aber es ist eine lange Beziehung draus geworden und nun hat Mitski Nothing's About to Happen to Me veröffentlicht. Und was mir an diesem Album so gefällt, ist, dass sie den klassischen Singer-Songwriter-Sound des Vorgängers, der ihr schon hervorragend zu Gesicht gestanden hat, wieder etwas aufbricht und zumindest stellenweise wieder ein breiteres und rockigeres Soundspektrum zulässt. Deshalb für mich ihr Bestes nach Be the Cowboy.
Ich hab's auch in meiner Liste.
Womöglich am Jahresende auch noch.
Ich dachte auch schon, das könnte unsere Konsensplatte des Jahres werden. Mhm. Für mich zumindest weiterhin auf Platz 1 in 2026 bisher. Die Gründehilfe könnt ihr auch ausgiebig nachhören, ich glaube in der 40. Folge. Ich bin Mitski-Mann und bin damit bisher immer gut bis brillant gefahren.
War bei mir auch ein Kandidat. Schließe nicht aus, dass ich es immer bis zum Jahresende noch schöner höre und sie doch noch in den Top 10 landet.
Damit, Uli?
Ja, ich werde jetzt bei D wie Deadletter, aber das haben wir ja beim Philipp schon erledigt.
Jetzt geht's zu D.
Womit der wieder dran ist? Mitski. Oh. Dann bin ich auch schon wieder dran und möchte The No Twist erwähnen. News from Planet Zombie, wo Weilheims Finest are back und nur, dass sie weiterhin auf Elektronik verzichten und so gar nicht versuchen, sich bei ihrem Magnum Opus Neon Golden anzubiedern. Und trotzdem ist die Klangpalette diesmal so groß, die Melodien so schmeichelnd. Und das Album in seiner qualitativen Geschlossenheit einfach ein Karriere-Highlight, das sich mit ihren höchsten Höhen messen kann.
Ja, und deswegen sind sie auch bei mir dabei. Und das ist die Platte, von der ich vorhin gesagt habe, es gab einen ganz klaren Kandidaten, wo ich mir nach dem ersten Hören eigentlich klar war, dass das auf jeden Fall eine Top-10-Platte werden wird. Und das ist diese, jetzt gar nicht nur aus Nostalgiegründen, weil ich die Band halt wirklich schon sehr lange sehr gern mag, neunte Studioalbum in 35 Jahren. Aber es ist einfach wieder so eine Wohlfühloase und da bade ich sehr gern drin und alles andere hast du eigentlich gesagt. Also auch bei mir eine Platte, die ihr auch in Ende Dezember oder Anfang Januar wieder hören wird in meiner Top-10-Liste.
dein letztes Album deiner bisherigen Top 5?
Genau, Surfboard mit Reality Star. Herrlich überdrehter Weirdo-Punk aus New York bzw. Brooklyn, der immer ein bisschen drüber ist, aber seltsamerweise oder gerade deswegen auch auf ranzige Weise tanzbar. Ich hatte die Platte schon bei Kurz und Gut damals angepriesen und sie hat seitdem jeden Sommerparty-Test im Freundeskreis bestanden, inklusive der Frage, was ist denn das für kranker, geiler Scheiß?
Ich finde, die Band könnte sich auch Viagra Girls nennen, ja, weil das ist schon eine ziemlich dreiste Kopie, was hier geboten wird. Okay, als letzte möchte ich nennen Red Boys, Singing to an Empty Chair. Country ist auch im Indie immer noch en vogue und so kann man nur hoffen, dass diese auch nach 16 Jahren immer noch recht junge Band mit diesem ihrem bisher besten Album endlich in den Fußstapfen von MJ Lenderman zum Durchbruch wandeln werden. Wer die goldene Mitte zwischen Wednesday und Waxahachie sucht, der findet hier seine oder ihre Erfüllung. Absolute Empfehlung.
Und ich muss natürlich, nachdem ich letztes Mal bei der Review von Philipp nicht dabei war, hier nochmal Social Distortion mit Born to Kill erwähnen. Ja, das Album mag Schwächen haben. Ihr habt es ja damals, glaube ich, auch gesagt, diesen etwas fußlahmen Country-Schunkler, Crazy Dreamer und diese doch etwas uninspirierte 368. Version von Wicked Game hätte es nicht gebraucht. Aber es ist einfach nach dem doch etwas enttäuschenden Vorgänger von 2011 und Michaels Krebserkrankung ein Comeback, das man sich als Fan, und in dem Fall würde ich mich wirklich mal als Fan bezeichnen, kaum zu hoffen gewagt hätte. Und allein die ersten 3-4 Songs treiben mir die Tränen der Freude in die Augen und versprühen halt diesen typischen melancholischen Social D-Charme. Und das Konzert war auch in Ordnung und deswegen in den Top 5 auf jeden Fall ein Plätzchen reserviert. Ob es für die Top 10 reicht, schauen wir mal, was noch kommt.
Ich glaube, bei Max wird es auch nicht ganz für die Top 10 reichen. Nicht ganz.
Ganz knapp.
Haarscharf, ja. Ja, schauen wir mal, ob da nächsten Monat noch was für die Top 10 kommt. Aber Uli, du wolltest noch was sagen?
Nee, ich wollte bloß sagen, dann muss ich sie aus Trotz in die Top 10 machen.
Dann bereite ich bis dahin noch ein paar Disses vor. Und jetzt blicken wir erstmal auf die Releases bis Ende Juli.
Future Noise.
Und wir nähern uns ein wenig dem Sommerloch, was die Menge an hochkarätigen Releases angeht, aber die Namen, an denen kann man nicht meckern. Am 10. Juli, wir haben es in den News nicht angebracht, weil wir seine ersten beiden Singles schon reviewed hatten, kommt Jack White mit Frozen Charlotte. Philipp mag euch sicher nächstes Mal mehr darüber berichten. Am 17. folgen Quicksand mit Bring on the Psychics, Kasabian mit Act 3 und die Mansingers mit Everything I Ever Saw. Und ebenfalls letztes Mal im Podcast schon erwähnt, Yard Act, Wissen, You're Gonna Need Him mit Little Music. Und eigentlich sollte es diesen Monat schon reviewed werden, doch sie haben den Release auf den 24.07. gepusht, damit er mit dem Vinyl-Release korrespondiert, was man irgendwie auch von Anfang an hätte machen können. Aber gut, jetzt wissen die Strokes, Reality Awaits Us All. Und nächstes Mal erfahrt ihr dann auch, wie viel Autotune Philipp und Uli gewillt sind auszuhalten. Zum Schluss noch eine erneute Bandvorstellung, denn Vincent alias Joschko hatten wir vor ein paar Jahren schon mal im Podcast. Und nun ist endlich sein Debütalbum Past and Present All at Once fertig geworden und es ist wieder hervorragender Pop-Rock und Singer-Songwriter-Sound mit Springsteen-Vibes geworden. Überzeugt euch selbst nach dem Abspann, denn dann hört ihr noch seine Single Live Meanders. Und wenn ihr uns eine E-Mail an loveisnoisepodcast@gmail.com schreibt als erstes und sagt, dass ihr dieses Album gerne auf Vinyl euer eigen nennen wollt, dann bekommt ihr es von mir zugeschickt. Danke für eure Zeit. Danke euch beiden, dass es euch gibt. Bleibt cool und alles Gute. Ciao.
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 Es hat gerade gehangen.
Ihr wart kurz eingenickt.
Nein, ja, okay. Du hast gehangen.
Ich dachte, da kommt noch was.
Alles gesagt.
The end. I'll close the business day one more time.
Free audio post-production by Alphonic.com.